Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun schon weit über anderthalb Jahre und ein Ende ist leider immer noch nicht in Sicht. Die letzten Wochen überschlagen sich die Ereignisse. Ukrainische Truppen haben südlich von Saporischschja die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen. Dänemark und die Niederlande wollen F-16 Kampfjets liefern. Dementsprechend viele Bürger- und Community-Fragen erhalten wir. Welche signifikanten Geländegewinne gab es tatsächlich und welche Unterschiede können die zugesagten F-16 machen? Diesen und weiteren Fragen gehen wir heute gemeinsam mit Generalmajor Dr. Christian Freuding auf den Grund. Er ist Leiter des Planungs- und Führungsstabes und Leiter des Lagezentrums Ukraine im Bundesministerium der Verteidigung und heute erneut zu Gast bei Nachgefragt. Guten Tag, Herr General, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Guten Tag, Frau Hartmann-Schöner.
Sie kommen gerade frisch aus Kiew zurück. Was sind Ihre Eindrücke?
Also man merkt in Kiew, und das kann man fast mit Händen greifen, eine ungeheure Entschlossenheit, diesen Krieg zu gewinnen, sich der russischen Aggression entgegenzustellen. Gleichzeitig auch eine tiefe Müdigkeit, Erschöpfung, nicht mehr die Leichtigkeit, die ich vor genau einem Jahr, als ich zum gleichen Zeitpunkt in Kiew war, spürte, die Leichtigkeit, die sich speiste aus der Hoffnung, dass der Krieg schnell zu Ende gehen könnte. Man kann sehr greifen die Dankbarkeit, erfährt große Dankbarkeit für unsere Unterstützungsleistung, mit denen wir der Ukraine beistehen. Und auf der anderen Seite auch die dringende Bitte, in unserer Unterstützung jetzt nicht nachzulassen. Das ist so der unmittelbare Eindruck.
Wie gestaltet sich aus Ihrer Sicht die aktuelle Situation an den unterschiedlichen Fronten?
Ja, wenn man einen großen Überblick nehmen, würde ich gerne als erstes unseren Blick auf den Bereich richten, der derzeit in der größten öffentlichen Aufmerksamkeit ist, nämlich auf den Bereich Saporischschja, Oblast Saporischschja. Dort sehen wir, dass die ukrainischen Streitkräfte auf zwei Achsen, wie hier eingezeichnet, angreifen. Der Schwerpunkt ist im Westen. Dort sind sie auf jeder Angriffsachse mit mehreren Großverbänden, mit mehreren Brigaden ja seit Juni im Angriff, haben vor einigen Tagen erste taktische Erfolge erreicht, indem sie in die Sicherungslinie eingebrochen sind. Sie sehen hier die Ortschaft Robotynie in aller Munde. Die Ortschaft Robotynie haben sie wahrscheinlich nehmen können. Die Spitzen stehen jetzt ungefähr 10 Kilometer, wenn man vom Ausgangspunkt ausgeht, in den ehemals besetzten, durch Russland besetzten und eroberten Gebiete. Und es ist aber noch nicht gelungen, dort Folge- oder Hauptkräfte nachzuführen. Wir können ja nachher nochmal darauf eingehen. Ich will in diesem Bereich Südwesten bleiben. Hier eingezeichnet ist auch der Bereich Cherson. In Cherson ist es den ukrainischen Streitkräften gelungen, eigene Kräfte über den Dnieper überzusetzen, unter massivem Einsatz, mit massiver Unterstützung von Artilleriekräften. Was können die dort erreichen? Die können dort nicht eine weitere Bewegungsfront im Prinzip aufmachen. Aber was sie machen können, ist russische Kräfte binden. Und die sind da tatsächlich auch in diesem Bereich zur verstärkten Verteidigung gezwungen. Ich gehe etwas weiter in den Nordosten. Auch im Bereich Bachmut sehen wir ukrainische Kräfte im Angriff. Man versucht, Bachmut zu umgehen und in einer Art Zangenbewegung zu umfassen. Bachmut, das hat natürlich nicht nur eine militärische Bedeutung, sondern Bachmut hat einen ungeheuren politischen, einen ungeheuren Symbolwert. Wir haben ja schon öfter in dieser Serie darüber gesprochen. Wir erinnern uns alle an die Flagge aus Bachmut, die Zelensky in den amerikanischen Kongress gebracht hat. Bachmut steht auch für im Prinzip den einzigen größeren taktischen Erfolg der russischen Streitkräfte im Jahr 2023, errungen ja vor allem durch die sogenannten Wagner-Kräfte. Der wird jetzt reversibel gemacht durch die ukrainischen Streitkräfte und das hat natürlich eine ungeheure Aussagekraft. In all diesen Bereichen also die Initiative bei den ukrainischen Kräften, dagegen im Bereich der Oblast Luhansk sehen wir russische Angriffsbemühungen mit der Zielrichtung Lyman und Kupiansk, wie hier auf der Karte abgebildet. Was ist das Ziel dieser russischen Angriffsbemühungen? Man will erreichen, dass man die ukrainischen Streitkräfte hinter dem Oskil-Fluss zurückdrängt, um dann den Oskil-Fluss in die eigene Verteidigung einzubinden, dieses Panzerhindernis zu nutzen für die eigene Verteidigung und damit wiederum selbst Kräfte freizusetzen, die man dann vermutlich im Süden zur Verstärkung der eigenen Verteidigung einsetzen wird. Also in der Summe weit überwiegend die ukrainischen Streitkräfte in der Initiative, die russischen Streitkräfte mit Ausnahme des zuletzt geschilderten Frontabschnitts in der Defensive. Was man hier sieht im Gesamtblick, ist ja ein unglaubliches Ringen um die Initiative. Wer behält die Oberhand? Wer kann den Gegner seinen Willen aufzwingen? Und das ist eigentlich ein Klassiker im Kriegsverlauf, wie ihn Clausewitz nicht hätte besser beschreiben können.
Im Sommer haben die Ukrainer keine signifikanten Geländegewinne erzielen können. Waren die Erwartungen zu hoch oder wie bewerten Sie das?
Also ich will mal diesem Narrativ, die ukrainischen Streitkräfte sind nicht erfolgreich, entgegentreten, ganz bewusst entgegentreten und auch entschieden entgegentreten. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Dauer des Krieges ja schon genannt, über Monate, über anderthalb Jahre jetzt geschafft, die Front an allen Stellen stabil zu halten, über mehrere hundert Kilometer. Sie haben es geschafft, neue Großverbände aufzustellen, die auszurüsten, Waffensysteme zu integrieren. Dafür würden wir in Friedenszeiten vermutlich Jahre brauchen. Die Ukrainer haben das innerhalb weniger Monate, seit dem Frühjahr bis zum Spätsommer oder bis zum Sommer geschafft, diese Großverbände aufzustellen. Und gleichzeitig haben sie es geschafft, auch im Bereich ihrer Operationsführung im Süden erste Erfolge zu erringen, einen ersten Einbruch zu erzielen. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die ukrainischen Streitkräfte Erfolg haben.
Haben die Russen ihre Verteidigungsstellungen so effektiv ausgebaut oder warum kamen die Ukrainer zunächst nicht voran?
Also das zunächst etwas schwierig war, hat mit vier Gründen zu tun. Den einen haben Sie schon angedeutet, das ist die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, die einerseits die Ukrainer sehr hoch gehängt haben, aber die andererseits auch bei uns in der westlichen Öffentlichkeit völlig übertrieben war. Die Erwartungshaltung war zu hoch, erster Grund. Zweiter Grund. Es fällt den Ukrainern einfach schwer, eine zahlenmäßige Überlegenheit zu erreichen, die dem Angriff Erfolg verspricht. Wir haben ja oft über dieses Kräfteverhältnis schon gesprochen, 1:3 bis 1:5, um erfolgreich im Angriff sein zu können. Dieses Kräfteverhältnis herzustellen, sowohl örtlich als auch räumlich begrenzt, das fällt den Ukrainern unglaublich schwer, begründet in der Quantität einfach der russischen Truppen. Ein dritter Grund ist, den Ukrainern fehlen Fähigkeiten. Fähigkeiten wie Luftnahunterstützung, Fähigkeiten wie begleitende Flugabwehr für die angreifenden Truppen. Und der vierte Grund, den haben Sie in Ihrer Frage im Prinzip schon vorweggenommen, die russische Verteidigung, und wir sehen hier Bilder, die russische Verteidigung ist über mehrere Monate intensiv, taktisch gut, geländeverstärkend vorgenommen worden. Wir haben hier die Drachenzähne gesehen, jetzt sehen wir es nochmal aus einer Totale von oben. Dazu entsprechende Panzerhindernisse, Panzerwälle, tief gestaffelte Verteidigungsstellungen mit gut ausgebauten Verbindungen untereinander, verstärkte Stellungen, die auch gegen den Einsatz von Artillerie schützen. Das sind die Gründe, weshalb die Offensive so schnell vorgehen kann, wie wir das im Moment beobachten können.
Herr General, können Sie vielleicht noch mal erläutern, warum es so mühsam ist, wirklich da Geländegewinn zu erreichen?
Das muss wortwörtlich per Hand passieren, Meter für Meter, Mine für Mine. Das Ganze unter Feindfeuer und das Ganze in einem Gelände, wir haben das ja vorhin auf den Bildern sehr schön gesehen, in einem Gelände, das kaum Möglichkeiten der gedeckten Annäherung bietet. Es gibt nur alle paar Kilometer diese charakteristischen Baumalleen. Und ansonsten haben sie keine Möglichkeiten der gedeckten Annäherung. Hier sieht man das auf dem Bild sehr schön. Und das kostet eine unglaublich schwierige, verlustreiche, risikoreiche Aufgabe.
Anfang September war es dann so, dass die ukrainischen Truppen südlich von Saporischschja die ersten russischen Hauptverteidigungslinien
in den Bereich Robotschunje, ja.
Genau. Welchen strategischen Wert hat das?
Ja, da wäre ich etwas vorsichtig mit der Wortwahl. Dem strategischen Wert, dem würde ich mich jetzt nicht anschließen. Also wir sehen, dass die ukrainischen Streitkräfte, und wie gesagt, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, es geschafft haben, die Sicherungslinie zu durchstoßen, jetzt mit ersten Aufklärungskräften in der ersten Hauptverteidigungslinie stehen. Es gibt mindestens zwei, wahrscheinlich drei. Sie haben es geschafft, die Minenfelder zu räumen oder zumindest einen Einbruch zu erzielen. Es ist ihnen nicht gelungen, in diesen Einbruch Haupt- und Folgekräfte nachzuführen oder zu einem Durchbruch auszuweiten. Insofern strategische Wirkung kann das, was wir gesehen haben in den letzten Tagen, mit Sicherheit noch nicht entfalten. Aber die psychologische Bedeutung, das jetzt einmal geschafft zu haben, die, glaube ich, kann man auch nicht überschätzen.
Von welchen Geländegewinn sprechen wir genau? Kann man das vielleicht flächenmäßig beziffern?
Wir haben das mal in Bezug gesetzt, damit man so ein bisschen Gefühl gewinnt, wie viel ist tatsächlich im Zuge der Gegenoffensive erreicht worden. Da sind wir darauf gekommen, dass, wenn man das auch gewissermaßen verrechnet, die Geländegewinne im Süden und auch die Geländeverluste im Nordosten, dann kommt man seit Beginn der Gegenoffensive auf Netto-Geländegewinne von einem Umfang, die etwa 20% des Stadtgebiets Berlins umfassen. Das klingt auf den ersten Blick nicht viel, aber wir haben schon gesprochen, erstens, wie mühsam das ist, zweitens, dass man das überhaupt erreicht hat. Das ist aus meiner Perspektive schon ein großer Erfolg für die ukrainischen Streitkräfte. Und es gibt ja eine Vielzahl von Faktoren, die sich an denen man Erfolg oder Misserfolg im Krieg messen kann. Da ist nicht nur, sind nicht nur Quadratmeterzahlen auf dem Boden entscheidend und das Verschieben von Stellungszeichen allein. Das wird diesen Krieg nicht entscheiden.
Jetzt ist es so, dass man das Gefühl hat, dass eigentlich keine der beiden Kriegsparteien wirklich entscheidende Gewinne für sich verzeichnen kann. Kann man von einem Stellungskrieg sprechen?
Also ich kann dem Wort, dem Begriff in der Pauschalität nicht viel abgewinnen. Natürlich gibt es Bereiche, in denen die Front relativ starr ist. Also um mal ein Beispiel zu nennen, in dem Raum Donetsk, im Raum Adiivka, Wuleda, das sehen wir jetzt auf der Karte hier nicht abgebildet. Das ist zum Beispiel ein ganz typischer Raum, den wir uns immer wieder angucken, wo es kaum Bewegung gibt. Warum ist das so? Weil dort die Stellungssysteme so gut ausgebaut sind, weil dort die bereits festgelegten Feuerräume so festgelegt sind, dass bei jedem Versuch einer Partei in die Bewegung zu kommen, die durch massives Feuer, meist Steilfeuer, aber auch Flachfeuer, Steilfeuer ist Artillerie, diese Bewegung quasi unterdrückt werden. Und das in der Tat so ist, dass sich über Wochen quasi ohne Bewegung gegenüberlegen. Das hat natürlich ein Rational auf beiden Seiten, das auf beiden Seiten auch gleich ist. Man bindet Kräfte und versucht eben durch artilleristisches Feuer den Gegner nicht nur zu binden, sondern auch abzunutzen.
Die Krimbrücke ist ein strategisches Ziel. Die Angriffe werden regelmäßig durch die Russen abgewehrt. Sehen Sie Erfolgschancen, dass die Ukrainer es dennoch schaffen, dieses strategische Ziel zu zerstören?
Also die Ukrainer haben ja im Laufe des Krieges in allen Dimensionen, Luft, Erde, Wasser, See, immer wieder bewiesen, wie unglaublich innovativ und taktisch trickreich sie sind, versiert sie sind. Und sie haben uns immer wieder auch überrascht. Wir sehen auf der anderen Seite auch russische Bemühungen, Anstrengungen, die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für diese Brücke kontinuierlich zu erhöhen. Also wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass sie Boote und Schiffe versenkt haben, um die Pfeiler zu schützen, eine Annäherung an die Pfeiler zu erschweren. Wir sehen, dass sie Wasserbojen mit demselben Ziel und Zweck ausbringen. Wir sehen, dass sie eine dritte Fahrzeugfahrbahn ausbringen, errichten, um die Resilienz der Brücke zu stärken. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Brücke das Nummer-1-Ziel militärstrategisch der Ukraine bleiben wird.
Jetzt ist der Sommer bald vorbei und die nächste Regen- und Schlammperiode steht bevor. Wahrscheinlich wird es auch Einfluss auf die nächsten Vorstöße haben. Sie werden behindert werden, sicherlich, oder können wir doch von einer Herbstoffensive ausgehen?
Auch hier wieder Schlammperiode und Herbstoffensive, das sind zu generalisierende Begriffe. Die Witterungsbedingungen, die sich natürlich verändern werden, die werden unterschiedliche Auswirkungen haben. Sie werden im Norden die Operationen nach der Einschätzung unserer Spezialisten, unserer Geospezialisten, stärker beeinflussen als die Operationen der Ukrainer im Süden. Und wir werden aber weder im Norden noch im Süden das erleben, was man so eine operative Pause nennt. Und die Truppen werden dort auch keine Winterquartiere beziehen. Es wird weitergehen, aber in unterschiedlicher Intensität.
Die Ukrainer haben von Deutschland und anderen Partnern unter anderem Ausbildung und Waffenlieferungen erhalten. Wie wirken sie sich generell aus?
Also ohne die westliche Unterstützung geht das nicht. Da wären die Leistungen der ukrainischen Streitkräfte nicht in dem Maße möglich, wenn wir allein mal einen Blick werfen auf die Unterstützungsleistungen, die wir, die die Bundesrepublik Deutschland geleistet haben. Und ich nehme jetzt mal als Stichtag seit dem 24. Februar 2023, also dem ersten Jahrestag der Invasion, dann haben wir seitdem geliefert ungefähr 40 Leopard 2A6, Leopard 1A5, 60 Schützenpanzermarder, knapp 50 Geparden, 200 Drohnen, 12.000 Panzerabwehrhandwaffen, mehrere 10.000 Schuss, 155 mm Artilleriemunition, 45 Millionen, ich wiederhole, 45 Millionen Schuss Handwaffenmunition und seit der letzten Woche, wir haben auch darüber ja mal gesprochen im Nachgefragt-Format, neue Gepard-Munition für unseren Flugabwehrpanzer Gepard. Da sehen Sie schon allein die Volumina, die seit dem Jahrestag der Invasion an die ukrainischen Streitkräfte und die Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig gegangen sind. Und da ist mehr, das kommt. Mehr, das kommt aus den beiden Unterstützungspaketen, die unser Bundeskanzler dem ukrainischen Präsidenten einmal anlässlich seines Besuches in Berlin zugesagt hat. Im Mai, das gesamte Unterstützungspaket hatte ein Volumen im Umfang von 2,7 Milliarden. In Vilnius hat der Kanzler ein weiteres Unterstützungspaket beim NATO-Gipfel im Juli für die Ukraine versprochen im Umfang von 0,7 Milliarden. Da sind viele Unterstützungsleistungen vorgesehen, die bis weit ins Jahr 2025 hineinreichen. Und das zeigt den Umfang und die Kraft der Unterstützung, die wir den ukrainischen Streitkräften zukommen lassen, allein aus Deutschland. Und viele unserer Partner sind ja genauso engagiert wie wir. Und das merke ich da auch also im Feedback, das ich jetzt auch in den letzten Tagen in Kiew wieder gekriegt habe. Erstens, ohne westliche Hilfe geht es nicht. Das Ende der Waffenlieferung an die Ukraine wäre das Ende einer freien Ukraine. Zweitens, unsere Waffensysteme sind wirkungsvoll. Ich will hier nur zwei Beispiele nennen. Die Panzerhaubitze 2000, die als das präziseste Artilleriegeschütz gilt, über das die ukrainischen Streitkräfte derzeit verfügen. Sie ist schnell in der Bekämpfung. Sie kann aber auch sehr schnell, quasi sofort wieder nach dem Feuerkampf die Stellung verlassen. Deshalb ist sie unglaublich schwer von den Russen zu bekämpfen. Auch aufgrund ihrer Panzerung ist es noch nicht gelungen, den russischen Streitkräften noch nicht gelungen, eine Panzerhaubitze 2000 zu zerstören, obwohl sie ein Top-Target ist für die Russen. Zweites Beispiel, unser Luftverteidigungssystem Iris-T SLM mit einer Trefferquote von fast 100%. Ich habe sogar gehört, dass es Flugabwehrsoldaten in der Ukraine gibt, die ihre Töchter Iris nennen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Taufschein gesehen. Aber das ist zumindest eine schöne Geschichte und zeigt die ungeheuer große Wertschätzung, die die Ukrainer unserer Unterstützungsleistung entgegenbringen und die Bedeutung, die unsere Unterstützungsleistung hat. Und in dieser Aufzählung darf nicht fehlen Ausbildung. Auch die Ausbildung ist von entscheidender Bedeutung für die ukrainischen Streitkräfte. Auch hier eine hohe Wertschätzung für unsere Fähigkeit, die Inhalte der Ausbildung immer wieder an die Notwendigkeiten des Gefechtsfeldes anzupassen. Und ich glaube, mit diesem Paket aus materieller Unterstützung, Ausbildungsunterstützung und Durchhaltefähigkeit, Instandsetzung würde ich da auch noch mit zurechnen, leisten wir einen entscheidenden Beitrag für die erfolgreiche Gefechtsführung der ukrainischen Streitkräfte.
Sie haben jetzt gerade diese ganzen Lieferungen angesprochen. Eine, die sicherlich bei vielen noch im Kopf ist, und auch die Ausbildung haben Sie gerade angesprochen, ist natürlich die Lieferung der Leopard-Panzer. Haben Sie Informationen darüber, wie sich die Leopard-Panzer im Gefecht schlagen?
Also das, was wir wissen, sind die Leopard-Panzer durchsetzungsfähig auf dem Gefechtsfeld, insbesondere durch ihre Beweglichkeit, durch ihre Schnelligkeit, durch ihre Fähigkeit, auch aus der Bewegung heraus treffgenau zu wirken, zu schießen und zu treffen. Sie sind durchsetzungsfähig aufgrund ihrer Nachkampffähigkeit und sie sind überlebensfähig. Wir alle haben ja die Bilder vor Augen, auf denen wir auch abgeschossene, auf denen wir auch zerstörte Leopard 2A, selbst Leopard 2A6 gesehen haben. Und nach all dem, was wir wissen, haben die Besatzungen diesen Feuerkampf, diese Zerstörung ihres Waffensystems überlebt. Und das macht den Unterschied und dafür sind uns die Ukrainer auch unglaublich dankbar.
Die Ukrainer sollen ja demnächst von den Niederlanden und Dänemark über 60 F-16-Kampfflugzeuge bekommen. Welche Unterschiede kann das machen, wenn sie diese bekommen, oder ist es doch nur ein moralischer Aspekt?
Nein, sie werden einen Unterschied machen. Es ist ja so, dass trotz der numerischen Überlegenheit Russland seit Kriegsbeginn es aber nie geschafft hat, eine, was wir militärisch nennen, Luftherrschaft herzustellen über der gesamten Ukraine. Das heißt, dass sie sich quasi unbehelligt im ukrainischen Luftraum bewegen können. Was aber schon der Fall ist, dass sie insbesondere in den Frontabschnitten eine Dominanz erreicht haben aus der Luft, dass sie ihre Bodentruppen in ganz anderer Art und Weise unterstützen können, als das den Ukrainern mit einer kaum vorhandenen Luftwaffe möglich ist. Deshalb werden die F-16 ein wesentlicher Zugewinn in der Luftverteidigungsarchitektur der ukrainischen Streitkräfte sein. Die F-16 hat die Besonderheit, dass sie ein sogenanntes Mehrrollenflugzeug ist. Also sie kann verschiedene Funktionen übernehmen. Sie kann auch eingesetzt werden zur Luftnahunterstützung für die Bodentruppen, für die Angreifenbrigaden. Das ist ja eine Fähigkeitslücke, über die wir vorhin gesprochen haben. Insofern ist das ein erheblicher Zugewinn. Es wird abhängig sein, welche Rollen von der Ausstattung des Flugzeuges, aber auch von der Ausbildung der Piloten diese F-16 werden übernehmen können. Zugewinn ja, aber es ist auch nicht, das muss man auch sagen, die Wunderwaffe, die den Krieg endgültig entscheiden wird.
Weiß man schon ungefähr, wann die Ukraine mit der F-16-Lieferung rechnen kann?
Also das ist eine gute Frage. Das ist abhängig davon, von der Ausstattung des Flugzeuges. Das sind viele Varianten denkbar. Und von der Ausbildung der Piloten, sowohl mit welchem Ausbildungsstand die jetzt in die Ausbildung reingehen, als auch für welche Rolle sie befähigt werden sollen. Davon hängt die Ausbildungsdauer ab. Generell würde ich aber sagen, dass wir nicht damit rechnen können, dass wir am ukrainischen Himmel vor Frühjahr 2024 F-16 sehen.
Sie hatten ja bereits die Wichtigkeit der westlichen Rüstungslieferung angesprochen. Nun ist es so, dass die Ukraine ihre Rüstungsindustrie massiv ausbauen möchte. Wie lange werden Sie trotzdem noch von westlichen Rüstungslieferungen abhängig sein?
Also die Überschrift auf die Antwort zu dieser Frage lautet, wir werden die Ukraine bis auf Weiteres auch mit Rüstung, Ausrüstung unterstützen müssen. Wir sehen, dass die Kapazitäten der ukrainischen Rüstungsindustrie, die ja vor dem Krieg eine sehr leistungsfähige Rüstungsindustrie hatte, langsam wieder hochgefahren werden, langsam sogar, ich würde sagen, auf Hochtouren kommen. Aber die stehen ja unter einer besonderen Situation. Die russischen Luftangriffe richten sich ja auch gegen die Rüstungsindustrie, Rüstungsunternehmen, die Lieferketten. Sie müssen auf modernere Produktion umstellen, sie müssen ihren Ausstoß erhöhen. Das alles zusammen ist ja schon in Friedenszeiten eine besondere Herausforderung. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten Entwicklungen sehen, die ineinandergreifen. Einerseits die großen Anstrengungen der Ukraine, diesen Industriezweig wieder hochzufahren, die alte Leistungsfähigkeit modernisiert wiederherzustellen. Dazu wird zweitens auch beitragen, dass diese ukrainischen Rüstungsunternehmen mit massiver Unterstützung der staatlichen Behörden versuchen, auch Kooperationsmodelle mit westlicher Rüstungsindustrie zu vereinbaren. Da sind einige auch schon auf guten Wege, einige Kooperationen auch mit deutschen Rüstungsunternehmen. Und drittens werden wir eine Entwicklung sehen, die von der Initiativ- und Innovativkraft der ukrainischen Industrie oder des ukrainischen Volkes auch zeugen wird. Ich habe am Wochenende erlebt, den ukrainischen Minister für nationale Industriestrategie, und der hat Ideen vorgestellt, wie er diesen Rüstungszweig entwickeln wird. Das war ungeheuer spannend, ungeheuer innovativ. Und ich glaube, da werden wir uns in einigen Monaten, spätestens aber im nächsten Jahr auch einiges, werden abschneiden und abschauen können.
Sie hatten ja bereits angesprochen, dass es regelmäßig Angriffe auf die Rüstungsindustrie gibt. Jetzt gibt es diese natürlich auch auf die ukrainische Infrastruktur oder die Zivilbevölkerung. Kann man da eine Systematik oder eine Strategie dahinter erkennen?
Da gibt es eine klare Strategie. Erstens der Angriff zur Zerstörung der Rüstungsindustrie, die Angriffe zur Zerstörung der Getreideinfrastruktur. Man will also der Ukraine ihre wirtschaftlichen Grundlagen entziehen, sie zerstören. Zweiter Punkt ist die gezielten Terrorangriffe gegen die ukrainische Bevölkerung. Einmal die unmittelbaren Angriffe auf die Bevölkerungszentren. Wir hatten ja vor wenigen Tagen diesen schrecklichen Angriff mitten auf einem Marktplatz in einer Stadt mit rund 20 Toten, darunter auch Kindern. Das ist der direkte Angriff auf die Bevölkerung. Indirekt werden wir sehen, und das wirkt auch natürlich auf den erstgenannten Punkt, auf die Wirtschaft und Industrie. Wir werden erleben die Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Die wirkt damit in zweifacher Weise. Auch das wird im Herbst und Winter wieder beginnen. Und damit verbunden ist natürlich auch ein dritter Punkt, und damit schließt sich jetzt so ein bisschen unser Gesprächskreis, als wir vorhin über die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte für den Angriff gesprochen haben. Damit sind die ukrainischen Streitkräfte gezwungen, ihre vorhandenen Luftverteidigungs- und Flugabwehrsysteme und Fähigkeiten einzusetzen zum Schutz der Bevölkerungszentren, einzusetzen zum Schutz der Energieinfrastruktur, zum Schutz ihrer Rüstungsunternehmen, zum Schutz ihrer Getreideexportinfrastruktur, und sie stehen eben der Truppe im Angriff nicht zur Verfügung, und die fehlt dort, diese Fähigkeit.
Wenn man das alles hört, gibt es eine Frage, die sich, glaube ich, immer wieder stellt. Wie lange kann die Ukraine und ihre Bevölkerung dem Druck noch standhalten?
Der Durchhaltewillen, die Resilienz der ukrainischen Bevölkerung ist schlichtweg bewundernswert. Und wenn man mit Ukrainerinnen und Ukrainern spricht, da gibt es keinen einzigen, der nicht unglaublichen Verlust erfahren hat, menschlich oder materiell. Und dennoch gibt es diese auch eingangs erwähnte Entschlossenheit, dass man diesen Krieg gewinnen will, dass jeder dazu seinen Beitrag leisten muss und will und wird, dass die Ukraine frei bleibt, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat bleibt, dass man verteidigt die ukrainischen Werte, die europäischen Werte, dass die Ukraine ein europäisches Land ist und bleibt.
Herr General, erlauben Sie mir zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft. Was haben wir im Herbst zu erwarten?
Also ohne jetzt die Kristallkugel zu bedienen, denke ich, dass wir folgende Dinge sehen werden. Wir werden erstens sehen weiterhin taktisch hart errungene Erfolge der ukrainischen Streitkräfte im Süden. Wir werden eine Fortführung der russischen Luftangriffe gegen die Gesamtukraine erleben. Wir werden erleben, dass die Operationen an allen Frontabschnitten reduziert weiter fortlaufen. Wir werden auch die ein oder andere Überraschung erleben. Wir werden eine ukrainische Bevölkerung erleben, die sich mit aller Kraft, mit aller Entschlossenheit, mit allem Willen der russischen Aggression weiter entgegenstellt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch Partner erleben werden, darunter auch wir, darunter auch Deutschland, die Ukraine weiter unterstützt, kraftvoll, entschlossen, as long as it takes.
Herr General, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die wieder sehr informativen und aktuellen Einblicke.
Vielen Dank, sehr gerne.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich fürs Zusehen. Alle weiteren Informationen rund um die Bundeswehr erhalten Sie wie gewohnt auf bundeswehr.de und allen sozialen Netzwerken der Bundeswehr. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, und bis dahin passen Sie auf sich auf und machen Sie es gut.